Die ehrenvolle Auszeichnung, die Sie mir durch Verleihung dieses Preises haben zuteil werden lassen, hat mich im hohen Maße beglückt und es drängt mich Ihnen für die wohlwollende Beurteilung meiner Arbeit, die mir eine so unerwartete Auszeichnung gegeben habe, meinen innigsten Dank auszusprechen. Dies sind die Worte von Paul Ehrlich, als er im Jahre 1887 hier in Frankfurt den Tiedemann-Preis erhielt. Und ich möchte mich ganz diesen Worten anschließen und mich ganz herzlich bei der Auswahlkommission und der Paul-Ehrlich-Stiftung für ihre Arbeit und diese Ehrung bedanken. Diese Auszeichnung freut mich ganz besonders, da meine eigene Arbeit so eng mit den Forschungsthemen und auch mit der Thematik von Paul Ehrlich verknüpft sind. Die molekularen Grundlagen der Immunreaktion, die chemische Natur des Antigens und des Antigenrezeptors und die Entstehung der antikörperproduzierenden B-Zellen. Paul Ehrlich war einer der ersten molekularen Denker auf dem damals noch jungen Feld der Immunforschung. In jahrelangen Färbungsversuchen hat er erkannt, dass kleine chemische Moleküle in sehr spezifischer Weise mit zellulären Strukturen sich verbinden können. Sein Wissen über diese Bindungsspezifität hat ihn darauf vorbereitet, nach Entdeckung der Antitoxine durch Emil von Behring und Shibasaburo Kitasato als erster ein Modell für die Wirkungsweise der Antitoxine aufzustellen. Ganz richtig schlug er vor, dass es die spezifische Bindung zwischen Toxin und Antitoxin ist, das das Gift neutralisiert. Aber wie kommt es zur Bildung der Antitoxine, die Ehrlich in seinen späteren Arbeiten Antikörper nannte? In seiner berühmten Cronin Lecture im Jahre 1900 vor der Royal Society in London hat Paul Ehrlich hierzu mit der Seitenkettentheorie erstmalig ein Rezeptor-Liganden-Modell in die medizinische Biologie-Forschung eingeführt und verteidigt. Er nahm an, dass toxinbindende Rezeptoren als Seitenketten auf allen Zellen vorkommen und dass es eine Bindung der Zelle, dass nach Bindung eine Zelle überreagiert und diese Seitenketten in löslicher Form freisetzt. Dieses Rezeptormodell wurde in den folgenden Jahren entweder abgelehnt, ignoriert oder durch vollkommen falsche Theorien ersetzt. Es war erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass mit der noch heute gültigen klonalen Selektionstheorie von McFarlane-Burnett den Antigenrezeptoren auf Lymphozyten wieder eine zentrale Rolle bei der Entstehung der antigenspezifischen Immunität zugewiesen wurde. Nach dieser Theorie ist es die Bindung eines Antigens an den Antigenrezeptor auf Lymphozyten, der diese Zellen aktiviert und dadurch selektioniert und zur Antikörperproduktion anregt. Von meinem ersten wissenschaftlichen Meeting in den 70er Jahren kam ich enttäuscht und deprimiert zurück. Die Immunologie war damals geprägt von Phänomenen, Konfusionen und vielen Wörtern. Wörter sind eigentlich was Herrliches, wenn sie in der Sprache von Schiller und Goethe daherkommen oder wenn sie das Licht der Aufklärung tragen. Aber als zwiespältige Gebilde können Wörter auch die Wahrheit eher verschütten, statt sie zu erhellen. Seit meiner Schulzeit habe ich ein schwieriges Verhältnis zu den Wörtern. Mein Denken kreist eher um molekulare Strukturen als um Wörter. Statt diese Rede zu halten, würde ich sie am liebsten 10-millionenfach verkleinern und dann in die Welt der Moleküle, die Nanowelt der Moleküle entführen und ihnen deren Wunder aufzeigen. Aber leider ist mir das nicht möglich. Mir bleibt nur die Wörter von diesen Welten zu berichten und Ihnen bleibt nur, mir zuzuhören. In diesem Sinne, es gilt das gesprochene Wort. Was mich und meine Forschung damals rettete, war die Etablierung der molekularen Biologie in vielen immunologischen Laboratorien. Ich habe den Aufstieg der molekularen Biologie in den 80er Jahren wie ein reinigendes Gewitter erlebt, das die aufgetürmten Wortgebilde vertrieb und für mehr Klarheit sorgte. Ein mysteriöser Wachstumsfaktor mit 6 verschiedenen Namen wurde plötzlich nur Interleukin 4 genannt. Und es gab nicht nur ein Wort, sondern es gab das dazugehörige Gen und die dazugehörige Proteinsequenz mit ihren 20 Buchstaben, einer für jede Aminosäure, aus denen Proteinen aufgebaut sind. Der Vergleich der Proteinsequenzen eines Gens aus verschiedenen Spezies, aus Säugern, Fischen oder Fliegen, erlaubt es, den Wissenschaftler im Buch der Evolution zu lesen und jene Bereiche eines Proteins zu identifizieren, die besonders konserviert und daher für die Funktion dieses Proteins besonders wichtig sind. Wenn Sie ein Buch aufschlagen in einer fremden Sprache, so ist es schwierig, aus den vielen schwarzen Buchstaben auf dem weißen Blatt Strukturen zu erkennen. Wenn man aber nach einem bestimmten System diese Buchstaben einer Aminosäuresequenz bunt anfärbt, werden Ähnlichkeiten sichtbar. Und so konnte ich die Signalmotive der Antigenrezeptoren entdecken. Die Faszination für Farben und Strukturen ist etwas, was mich mit Paul Ehrlich verbindet, von dem man sagte, Ehrlich färbt am längsten. Das Programm der Molekularbiologie ist es, zu jeder biologischen Funktion die dazugehörigen Moleküle zu finden und dadurch die molekularen Grundlagen des Lebendigen, der Vererbung oder der Immunität aufzudecken. Ausgestattet mit den Werkzeugen der molekularen Biologie, Klonierung, Sequenzierung, Expression, begannen in den 80er Jahren eine weltweite Suche nach den interessantesten Genen und Proteinen. Auch wir waren mit unserer kleinen Arbeitsgruppe damals als Jäger und Sammler erfolgreich. Neue Adapterproteine und die beiden Signalproteine des BCL-Antigenrezeptors gehörten zu unseren Fängen. So erfolgreich die molekulare Biologie war und ist, sie hat auch ihre Grenzen. Viele biologische Funktionen werden von einer Unsumme von verschiedenen Molekülen bestimmt und ein und dasselbe Molekül kann an sehr verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt sein. Die einfache Gleichung, ein Gen, ein Protein, eine Funktion, geht daher oft nicht auf. Das Hauptproblem der Molekularbiologie ist es jedoch, und des Molekularbiologen oder der Molekularbiologin, ist es jedoch, dass sie das Objekt seiner Begierde, die Moleküle, nicht direkt in ihrer Arbeit in den lebenden Zellen sehen kann. Die Auflösungsgrenze des sichtbaren Lichtes bei 250 Nanometer ist eine unüberbrückbare physikalische Größe und weit entfernt von den Größen der meisten Proteine und Moleküle bei 1 bis 10 Nanometern. Auch eine Möglichkeit bleibt dem Molekularbiologen doch noch, Näheres über die Funktionsweise seines Proteins in lebenden Zellen zu erfahren. In Anlehnung an die Methoden der synthetischen Biologie kann er mit Molekülen spielen. Er kann sie verändern und ihnen so neue Funktionen zuweisen. Oder er kann zelluläre Systeme, die aus mehreren Molekülen bestehen, wieder zusammenbauen. Ganz im Sinne von Richard Feynmans berühmten Satz, I can only understand what I create, oder ich kann nur das verstehen, was ich mir selber erschaffe, haben wir Ende der 80er Jahre damit begonnen, den BCL-Antigen-Rezeptor zusammen mit seinen signalweiterleitenden Komponenten de novo wieder zusammenzubauen. Wir haben dadurch erkannt, dass der Antigenrezeptor, gar nicht wie bisher angenommen, aus einzelnen Rezeptoren besteht, die chaotisch auf der Zelloberfläche herumschwimmen, sondern sich zu geordneten Strukturen zusammenlagert. Durch die Bindung eines Antigens oder Impfstoffes werden diese Rezeptorgruppen geöffnet und dadurch die Rezeptoren aktiviert. Wir konnten somit eine Lösung für eines der Rätsel unseres Immunsystems vorschlagen, das viele Immunologen, darunter auch Paul Ehrlich, beschäftigt hat. Wie kann dieses System gegen tausende verschiedener Stoffe Antikörper herstellen? Die Ursachen der Bindungsvariabilität der Antikörper war schon in den 70er Jahren von Suzumu Tonegawa aufgeklärt worden, Bevor sie sich jedoch Antikörper bilden, müssen erst einmal die B-Zellen über ihren Antigenrezeptor aktiviert werden. Aber wie können diese Antigenrezeptoren von tausenden strukturell verschiedener Stoffe aktiviert werden, wo die meisten anderen Rezeptoren nur einen bestimmten Bindungspartner haben? Dieses Phänomen lässt sich jetzt durch die Öffnung geordneter Rezeptorgruppen erklären. Um Ihnen das zu verdeutlichen, stellen Sie sich vor, dass gerade jetzt, während Sie meinen Worten lauschen, jemand in Ihre Wohnung einbricht. Wenn Sie heute Abend nach Hause kommen, ist der Einbrecher schon längst verschwunden. Wie stellen Sie jetzt den Einbruch fest? Nun, das kann schwierig sein für einige Studenten dieser Universität, aber Sie sind ja alle ordentliche Leute und Ihnen wird sofort auffallen, dass diese Ordnung Ihrer Wohnung gestört ist und dass der Einbrecher dadurch Spuren hinterlassen hat. Dasselbe gilt für die Zellen, B-Zellen. Eine Bindung an den Antigenrezeptor stört die vorgegebene Organisation und das ist es, was die B-Zellen alarmiert und zur Antikörperproduktion anregt. Ich glaube, Paul Ehrlich wäre erfreut gewesen zu sehen, dass seine Seitenketten so interessante Strukturen auf lebenden Zellen ausbilden können. Meine Damen und Herren, im Jahre 2014 gedenken wir nicht nur des 160. Geburtstag von Paul Ehrlich oder des 100-jährigen Bestehens der Frankfurter Universität, meine Glückwünsche dafür, sondern auch des Beginns des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Wenn man über die Anfänge der Immunologie und die Forschung Paul Ehrlich in dieser Zeit liest, lernt man, wie wichtig der Austausch unter den Wissenschaftlern in ganz Europa und der Welt für die Entwicklung dieses jungen Faches war. Dies alles wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs radikal beendet. Im Fokus der Wissenschaft stand nicht mehr die Herstellung von Heilseren gegen bakterielle Toxine, sondern die Produktion von Giftgasen zur Massenvernichtung. In dieser Jahrhundertkatastrophe wurden die Weichen gestellt, die später zur Vertreibung und zur Vernichtung des deutschen Judentums führten, die für lange Jahre das Andenken an Paul Ehrlich verhinderten. In diesem Lande. Was das für ein Verlust für die Wissenschaft unseres Landes war, habe ich während meiner Postdoc-Zeit in New York am Department for Biochemistry der Columbia University Medical School gelernt. Ein Department, das in den 30er Jahren hauptsächlich von vertriebenen deutschen jüdischen Wissenschaftlern geleitet wurde, die doch die Biochemie zu neuen Höhen brachten. In diesem historischen Zusammenhang habe ich mein Forscherleben bisher immer als eine glückliche Zeit erlebt. Das Glück, dass sich die Molekularbiologie zur rechten Zeit entwickelte, um meine Leidenschaft für Moleküle und Atome zu frönen. Das Glück, anders als meine beiden Großväter und mein Vater, nicht in einen Krieg ziehen zu müssen. Und das Glück, in einer Zeit zu leben, wo Wissenschaft im engen Austausch mit Kollegen und Freunden in Europa und der ganzen Welt betrieben wird. Zudem hatte ich das Glück, meine ersten wissenschaftlichen Arbeiten am Institut für Genetik der Universität Köln in der Abteilung von Klaus Rajewski durchzuführen. Einem Labor, wo man die besten jungen Immunologen aus der ganzen Welt traf und lernte, dass Wissenschaft auch immer heißt, die Grenzen des Möglichen zu überschreiten und ständig neue Techniken zu entwickeln. Dies hat mich darauf vorbereitet, im Labor von Frederick Ault in New York den Weg zur molekularen Immunologie zu beschreiten. Ich möchte hier auch allen meinen jetzigen und ehemaligen Mitarbeitern danken, ohne die sich meine Forschung nicht so hätte entwickeln können. Mein besonderer Dank gilt meinen ehemaligen Assistenten und jetzigen Professoren, Jürgen Wienand, der mich auf der Jagd nach neuen Molekülen begleitete, Wolfgang Schamel, mit dem ich zum ersten Mal den oligomeren B-Zellrezeptor erblickte, Rita Cassetti, mit der ich nach neuen Wegen einer Tumortherapie suchte, Michael Huber, der meine Entwicklung zum Signalingenieur begleitete und Hassan Jumer, dessen Arbeiten zeigen, dass der B-Zell-Antigen-Rezeptor in verschiedener Form in das Tumorgeschehen eingreifen kann. Mein Dank gilt auch meiner Familie, meiner Frau Lies, die meinen deutschen Idealismus mit französischem Rationalismus bereichert und mir ermöglicht hat, meine Forschung mit ganzer Kraft zu betreiben. meinen beiden Töchtern Julia und Lena, dass sie es mit mir ausgehalten haben, obwohl mein Kopf so oft in Gedanken an molekulare Strukturen versunken war. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.